Ja, liebe Gemeinde, gestern erst haben wir den Abschluss der Hochzeitssaison gefeiert, oder für mich war es der Abschluss der Hochzeitssaison. Die letzte Trauung in einem Jahr, in der einige Trauungen waren, und es war wirklich ein schönes Fest. Vor vielen Jahren, da gab es auch eine besondere Hochzeit, ein Paar, mit dem hat eigentlich keiner so richtig gerechnet, nicht mal die beiden Eheleute selber haben damit gerechnet. Und da spreche ich jetzt nicht von der Hochzeit gestern, die haben sehr wohl damit gerechnet, dass sie heiraten. Damals, 1525, war auch ein Jahr, das muss ein Hochzeitsboom gewesen sein. Da sind eigentlich ganz viele geflohene Nonnen und ehemalige Mönche, die haben da untereinander geheiratet und sind verheiratet worden. In Wittenberg war das so. Eine ist allerdings übrig geblieben, die Katharina, die hat nicht einfach jeden genommen, den man ihr vorgeschlagen hat. Es war durchaus so, dass man ihr Männer vorgeschlagen hat, aber die hat sie alle der Reihe nach abgelehnt. Die ließ sich nicht so einfach verkuppeln. Die war selbstbewusst und mutig war sie auch. Aber auch über den Bräutigam hat sich so mancher gewundert an diesem Hochzeitsfest im Juni 1525. Denn an der Seite von Katharina stand der 16 Jahre ältere Martin Luther, Professor in Wittenberg. Nicht nur, dass seine Hochzeit eine Provokation war in den Streitigkeiten mit der römischen Kirche in der Zeit, denn das war sie wirklich. Damit hat er provoziert. Es zeigt gleichzeitig auch, dass er sein Verständnis von Ehe in den letzten Jahren geändert hat. Und das ist ganz interessant, wenn man da mal ein bisschen drauf guckt. Spulen wir dazu mal ein paar Jahre zurück, ungefähr 5 Jahre. In der Zeit hatte die Ehe nicht das allerbeste Ansehen. Ich habe mal ein bisschen gelesen über die Zeit damals und habe unter anderem gefunden, dass man da Sprüche hören konnte, wie zum Beispiel: Ein Mann hat 2 schöne Tage im Leben, den Tag seiner Hochzeit und den Sterbetag seiner Frau. Mein lieber Scholli, da kann man sich schon denken, wie man damals über Ehe gedacht hat. Das ist jetzt kein Zitat von Martin Luther, auch wenn es sich ein bisschen derb anhört. Martin Luther hat es selber ja gar nicht so gelebt. Der hat das gelebt, was seine römische Kirche als den besseren Weg vorgeschlagen hat. Er war Mönch und hat natürlich deshalb auch zölibatär enthaltsam gelebt. Und das war damals eine hohe Tugend. Enthaltsamkeit. Das kann man sich heute kaum vorstellen, dass Enthaltsamkeit eine öffentlich angesehene hohe Tugend ist. Ist ganz anders geworden. Luther selber hat als Mönch trotzdem die Ehe nicht abgelehnt. Er stand ihr so ein bisschen zurückhaltend gegenüber. Das kann man merken, wenn man so die Zitate aus der Zeit anguckt. Und ich habe Ihnen heute viele Zitate dabei. Ich lasse heute Martin Luther einfach mal ganz viel selber reden. Eins zum anderen, unter anderem ist dieses hier: Wer in den Ehestand geht, der geht in ein Kloster voller Anfechtungen, hat er mal gesagt. Oder auch: Es geht in der Ehe nicht alle Zeit schnurleicht zu. Das kommt gleich noch mit dem Weltlichding. Das hat er nämlich geschrieben in einer wichtigen Schrift. 1520 hat Martin Luther eine Schrift geschrieben, wo er sich die ganzen Sakramente mal angeschaut hat. Und die Ehe war eins davon. Eins der 7 Sakramente. Sakrament heißt ein Mittel zum Heil. Das heißt etwas, das uns das Heil verschafft. Und in der Schrift 1520, da hat Martin Luther das anders bewertet. Er hat gesagt: Nee, Taufe und Abendmahl, das sind Mittel zum Heil. Aber die Ehe ist kein Mittel zum Heil. Die Ehe ist ein weltlich Ding. Vielleicht haben Sie diesen Satz schon mal gehört. Der wird ja fleißig zitiert, auch in unserer Zeit noch. Und der wirkt sich auch aus bis in unsere Zeit. Denn bei uns ist auch noch ein weltlich Ding, die Ehe. Man geht ins Standesamt, wenn man eine Ehe schließen will. Und man muss auch ins Standesamt gehen. Also auch ich als Pfarrer, ich darf gar keine Trauung machen, wenn nicht vorher schon eine standesamtliche Eheschließung stattgefunden hat. Ich habe jetzt rausgefunden, in der Vorbereitung, dass da sogar ein Gesetz dazu gibt, ich glaube, ich habe es auch da, dass es eine Ordnungswidrigkeit wäre, wenn ich jetzt eine Trauung machen würde und das Paar vorher noch gar nicht verheiratet gewesen wäre. Man legt bei uns Wert darauf, dass man vor dem Standesamt die Ehe schließt. Das kommt mit daher, dass man damals, dass Luther gesagt hat, sie ist ein weltliches Ding. Luther sagt also, die Ehe ist kein Mittel zum Heil, kein Sakrament mehr. Aber das ist keine Abwertung der Ehe für ihn. Denn in der gleichen Schrift schreibt er auch, die Ehe ist trotzdem eine göttliche Angelegenheit. Und das ist jetzt was ganz Wichtiges. Das ist für mich der zentrale Satz heute Morgen. 1522 schreibt er in der Schrift vom ehelichen Leben, die habe ich komplett nochmal durchgelesen. Und da ist das sein Fazit. Die Ehe ist eine göttliche Angelegenheit. Gott will die Ehe. Er hat sie gemacht. Er hat den Menschen als Mann und Frau füreinander und für die Ehe geschaffen. Und er schreibt in der Schrift, das soll man auch ehren, diesen Willen Gottes. dem soll man nachkommen. Ich finde es interessant, weil sich das ein bisschen anders anhört als das, was wir gerade vorher von Paulus gehört haben. Für Luther ist Ehe mehr als nur ein Notausgang, wenn es mit der Begierde zu schwierig wird, wenn die Begierde zu groß wird, so wie in 1. Korinther 7. Der Luther schreibt durchaus auch, warum die Ehe gut ist und warum Gott sich die Ehe als Gutes gedacht hat. Er nimmt dadurch unter anderem Sprüche 18. Wer ein Weib findet, findet was Gutes und wird ein Wohlgefallen von Gott erschöpfen. Es ist ein Wille Gottes. Es ist eine göttliche Angelegenheit. Wenn ich mir so die aktuelle Debatte zur Ehe gerade angucke und es steht ja gerade wirklich zur Diskussion, was eigentlich die Ehe bedeutet, dann frage ich mich manchmal, ob wir sie schon zu so einem weltlichen Ding haben werden lassen, dass wir das vergessen haben, dass die Ehe noch eine göttliche Angelegenheit ist, ein Werk der Schöpfung. Also ich stimme natürlich zu, wenn die EKD in ihrer Orientierungsschrift schreibt, dass eine Ehe in verlässlicher und verbindlicher Partnerschaft verantwortlich gelebt werden soll. Das stimmt. Aber wenn man das zur einzigen Definition von Ehe macht und Gott rauslässt, dann verliert man den geschöpflichen Charakter der Ehe aus dem Blick. Oder man kappt ganz bewusst diesen Bezug. Und das halte ich für nicht gut, denn Luther hat es auch nicht gemacht. Die Ehe ist eine göttliche Angelegenheit. Auch als weltliches Ding hat die Ehe ihren Grund in der Schöpfung. Martin Luther zählt dann in der Schrift auch sehr ausführlich auf, was es für Ausnahmen gibt. Denn die hat er auch im Blick. Es muss nicht jeder eine Ehe schließen, sondern man kann auch das Leben allein wählen. Das lässt er daneben ganz genau gleichwertig stehen. Und er führt auch ganz ausführlich auf, wann man eine Ehe scheiden kann und wann man sie scheiden soll. Und er beschreibt es ganz seelsorgerlich. Können Sie mal nachlesen, ist ganz interessant. Aber durch die ganze Schrift zieht sich der Tenor, dass das eben Ausnahmen sind. Die Anziehung von Mann und Frau, sagte mal, ist kein Gebot und also ein möglicher Willensakt, sondern sie ist göttliches Werk und damit Teil der menschlichen Natur. Es gehört zu uns, dass diese Anziehung von Mann und Frau in uns ist. Das ist auch was Gutes. Das sagt der ledige Mönch Martin Luther. Der hat es nämlich bestimmt auch erlebt. Und ich als auch Lediger höre da jetzt nicht, dass das Alleinsein abgewertet wird, sondern ich höre daraus, dass man tatsächlich sich immer wieder auch als Ausnahme erlebt und dass man auch so sich wahrnimmt und dass man mit dem Teil der geschaffenen Natur dann auch erstmal umgehen muss. Dass man zugleich selbst als Alleinstehender die Ehe hochschätzen kann. Es ist keine Abwertung der Ehe, des Alleinseins, sondern man kann die Ehe hochschätzen, auch wenn man allein lebt. So liest man es raus aus dieser Schrift von Martin Luther. Und interessant ist, dass er von da an überwiegend positiv über die Ehe redet und schreibt. Ich habe Ihnen jetzt mal ein paar Zitate, einfach mal der Reihe nach, dass Sie so ein bisschen hören, was er so unter anderem geschrieben hat. Zum Beispiel, eine Frau ist der beste Gefährte für das Leben. Also grammatikalisch ist der Satz natürlich nicht so richtig, müsste Gefährtin heißen, aber so hat er es genannt. Oder auch, es ist der höchste Schatz auf Erden, eine liebe Hausfrau. Welcher Ehemann hat es zuletzt gesagt? Der größte Schatz auf Erden. Oder auch das hier, der Wein ist stark, der König ist stärker, die Weiber noch stärker, die Wahrheit am allerstärksten. Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang. Die höchste Gnade Gottes ist, wenn im Ehestand Eheleute einander herzlich und stets lieb haben. Die höchste Gnade Gottes. Oder auch das hier. Es ist kein lieblicher, freundlicher und holdseliger Verwandtnis, Gemeinschaft und Gesellschaft in eine gute Ehe, wenn Eheleute in eine gute Ehe in Frieden und Einigkeit leben. Wiederum ist auch nichts Bittereres, Schmerzlicheres, denn wenn das Band zerrissen, voneinander getrennt und geschieden wird. Hat er nicht unbedingt selber erlebt, aber er hat es wohl erlebt, dass es das gab und hat es auch so gesehen. Einen, der mir besonders gut gefallen hat, den kann ich Ihnen auf keinen Fall vorenthalten. Wenn eine Frau auch etwas bitter ist, muss sie trotzdem ertragen werden, denn sie gehört ins Haus. Sie gehört dazu, man hat Verantwortung für sie und da muss man ein bisschen Bitterkeit auch mal aushalten. So hat er es zumindest selber bewertet. Oder auch das hier noch. Darum ist der ein heiliger Mann, der eine gute Ehe hat, wiewohl es eine seltsame Gabe ist. Ich könnte noch wahrscheinlich noch lang so weitermachen. Ich finde, man hört es schon ein bisschen raus aus den Zitaten. Da lobt einer den Ehestand, der vorher die Höherstellung des Mönchstandes von dem überzeugt war. und er selber bis ins Alter von 41 Jahren nicht in der Ehe gelebt hat. Er hat auch mal über sich persönlich und die Ehe gesprochen und da merkt man diese Vorsicht auch. Er hat gesagt, mir graut und ich predige nicht gern vom ehelichen Leben. Deshalb, weil ich befürchte, wo ich es einmal recht anrühre, wird es mir und anderen viel zu schaffen geben. Also wenn man es mal angeht, das Thema Ehe, dann betrifft es einen auch. Er ist es angegangen. 3 Jahre nachdem er das geschrieben hat, heiratet er die Katharina von Bora. Und das macht er, obwohl da, Zitat, noch keine hitzige Liebe oder Leidenschaft für diese Frau in seinem Herzen war. Er schreibt in diesen Tagen an seinen Freund, das ist ganz interessant, der Ausdruck, mein Herr hat mich plötzlich, während ich ganz andere Gedanken hatte, wunderbar in die Ehe geworfen mit Katharina Bora, jener Nonne. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das von sich auch so sagen würde. Ich bin da wunderbar, während ich ganz andere Gedanken hatte, in die Ehe geworfen worden von Gott. Weiß nicht, könnte es jemand vielleicht von sich selber sagen? Vielleicht gibt es ja solche Geschichten. Und ich finde gerade auch das Tolle, dass es braucht nicht eine filmreife Liebesgeschichte à la Rosamunde Pilcher, dass man den Weg in die Ehe finden kann, sondern Gott wirft manchmal auch Menschen einfach so in die Ehe hinein. Ganz nette Vorstellung. Und scheinbar wurde der von Gott so in die Ehe geworfene und der ansonsten so streitbare und feste Theologe dann auch ein ganz fürsorglicher Ehemann. Er hat mal den Umgang in der Ehe begründet mit einem Bibeltext, mit einem Text aus Epheser 5. Da geht es darum, dass die Ehepartner sich einander unterordnen, dass sie sich lieben sollen, so wie Christus auch seine Braut, die Gemeinde, geliebt hat. Die Liebe, die so weit gegangen ist, dass er sich sogar selber für sie hingegeben hat. Und dann kommt der Kern von diesem Abschnitt, Epheser 5, Abvers 28. So wie Christus eben, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und seine Gemeinde. Und darum auch ihr. Ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. Das ist für Martin Luther der Maßstab im Umgang miteinander in Partnerschaften. Einander lieben wie seinen eigenen Leib. So wie Jesus seinen Leib, die Gemeinde, geliebt hat. Das ist ein ganz schön hoher Anspruch. Ich finde es dann, in einer Predigt hat der Martin Luther mal darüber gesprochen und ich lese Ihnen mal einen Auszug darüber vor, weil es ein tolles Bild ist, das er dazu verwendet, wie er das meint. Also O-Ton, Martin Luther: Der Mann soll die Frau nicht achten, als wäre sie ein Fußtuch, da sie ja nicht aus dem Fuße geschaffen ist, sondern aus des Mannes Rippe mitten im Leib, dass sie der Mann nicht soll anders halten, als sei sie sein eigen Leib und Fleisch. So zärtlich und freundlich, wie er mit seinem Leib umgeht und handelt, wenn der schwarz ist, dann wirft er ihn nicht weg oder verstößt ihn deshalb nicht, wenn er krank ist, dann pflegt er ihn, so soll es der Mann mit seinem Weibe auch machen. Und auch wenn ein anderes Weib schöner, besser beredet, klüger, weiser oder gesünder ist als dein Weib, so sollst du noch doch die nicht so sehr lieben als deinen eigenen Leib. Nein, nein, sondern dein Weib sollst du lieben als deinen eigenen Leib. Und ob sie es dir nicht allzeit gleich machen kann, trag mit ihr Geduld wie mit deinem eigenen Leibe. Und tu es so, wie der Weingärtner mit seinem schwachen Weinstock tut, wie der Heilige Geist im 128. Psalm das Weib einen Weinstock heißet. Wenn man den will anbinden, so wie ein Weib, das er tragen und Frucht bringen soll, dann nimmt der Weinmeister nicht dazu eine große eiserne Wagenkette oder einen groben hanfenen Strick, sondern ein fein behend Strohbändelein, damit bindet er ihn an. Wir haben vorher diesen Psalm gelesen, wo es darum ging, gell, der Weinstock, der gebunden werden muss. Und dazu nimmt man aber nicht eine eiserne Kette und nicht einen groben Strick, sondern ein feines Strohbändelein. Ich finde das irgendwie eindrücklich, weil es eine Zärtlichkeit oder auch eine Vorsicht im Umgang miteinander ausdrückt. Ich habe neulich, letzte Woche war es glaube ich, einen Film gesehen, der hieß Katharina Luther. War so ein bisschen die Geschichte der beiden aus der Sicht von Katharina. Ich würde Ihnen gern auch Zitate von der Katharina mal zeigen, aber es gibt einfach keine, weil die damals nicht so aufgeschrieben worden sind. In dem Film fand ich es aber ganz spannend, das mal aus der Perspektive von Katharina zu erleben. Es gibt ja gerade in dieser Woche ganz viele solche Filme. Und da war ganz spannend, wie vorsichtig und fein und auch unbeholfen die beiden miteinander umgegangen sind. So ist zumindest in dem Film dargestellt worden. Irgendwie unsicher und gleichzeitig liebevoll im Miteinander. Man spürt daraus, dass diese Frau für Martin Luther ein Geschenk Gottes war. Und das sagt er dann auch mal. Er nennt seine Käthe auch mal die beste Frau und das geliebteste Weib, auch wenn sie manchmal etwas herrisch daherkommt. So war sie wohl, aber das war gerade auch ihre Stärke, denn sie hat da Gaben gehabt, die der Martin Luther selber nicht gehabt hat. Ein Organisationstalent, das ganz wertvoll war, und wirtschaftliche Fähigkeiten. Sie hatte den ganzen Haushalt organisiert, den Hof geschmissen, die Familie organisiert, und eben dafür war es auch wichtig, dass sie diese Gaben gehabt hat. Und deshalb gehen wir jetzt mal von der Ehe einen Schritt weiter zur Familie. Das hat Martin Luther ja dann doch auch noch erlebt. Er und seine Frau Katharina haben 6 Kinder bekommen. Johannes, Elisabeth, Magdalena, Martin, Paul und Margarete. Elisabeth ist schon nach 8 Monaten gestorben. Das war damals ja gar nicht so unüblich. Aber als das kleine Mädchen gestorben ist, da schreibt Martin Luther mal: Das hätte ich zuvor nie gedacht, dass ein väterliches Herz so weich werden könnte wegen der Kinder. Er hat da was ganz Neues erlebt, was die Kinder mit ihm machen, was es heißt, ein väterliches Herz zu haben. Ein zweites Kind ist auch recht früh gestorben, mit 12 Jahren, die Margarete. Als die gestorben ist, das sieht man auch in dem Film sehr schön, das hat es die beiden Eltern auch in ihrer Ehe sehr hart getroffen. Das ist eine Szene, die ich sehr eindrücklich gefunden habe. Da kämpft nämlich Martin Luther mit dem Schicksal und er kämpft mit Gott. Er stellt sich gegen den Teufel, aber man merkt, dass er allein fast scheitert an diesem Kampf. Dass er in dem Moment seine Katharina braucht und dass sie sich gegenseitig brauchen. Das ist in meinen Augen ein ganz großer Schatz der Ehe, dass man gemeinsam Leidenszeiten durchstehen kann. Dass man nicht nur auf sich allein gestellt ist und auch nicht nur auf seinen eigenen Glauben. Da möchte ich das Bild aus Epheser 5, das der Martin Luther vorher in der Predigt angewendet hat, wo er gesagt hat, wir sollen so miteinander umgehen, wie es Jesus mit der Gemeinde tut, das möchte ich da mal rumdrehen. Man kann es nämlich auch in die Richtung sehen und sagen, Christus und seine Gemeinde, die sind so wie das Ehepaar, das gemeinsam die Krisen und Anfechtungen, die Stürme des Lebens durchsteht. Dann wird es für uns als Gemeinde auf einmal ganz wertvoll. Wir als Gemeinde, wir müssen uns als Kirche auch nicht allein abkämpfen in den Krisen unserer Zeit. Wir haben in Jesus Christus den Bräutigam, der in der schweren Zeit an unserer Seite bleibt, der das mit uns durchlebt und durchsteht. Auch wenn eine Gemeinde Kinder verliert, dann bewältigen wir das an der Seite des Bräutigams Jesus Christus. So rum kann man es ja auch mal sehen. Wenn ein Ehepaar Kinder verliert, ich habe das erst diese Woche wieder mit einer Frau besprochen, die hat es so gesagt, es gibt nichts Schlimmeres im Leben, als Kinder, ein Kind zu verlieren, hat sie gesagt. Das geht tief, das ist ein ganz tiefer Stich. Umso schöner, wenn man sich eben auch an Kindern erfreuen kann. Martin Luther hat sich an den Kindern auch erfreut. Umso schöner auch, wenn sich die Gemeinde an denen erfreut, die ihre Kinder sind, die sich zur Gemeinde Jesu zählen, die Kinder Gottes sind. Wenn du ein Kind siehst, dann hast du Gott auf frischer Tat ertappt, sagt Martin Luther mal. Im Kind kann man Gott selber erleben, Gottes Handeln sehen. Oder an anderer Stelle: Kinder sind doch die feinsten Spielvögel. Die reden und tun alles einfältig von Herzen und natürlich. Wie feine Gedanken haben doch die Kinder. Sehen Leben und Tod, Himmel und Erde ohne allen Zweifel an. Der Luther staunt über die Kinder und schätzt die Kinder wegen ihrer Natürlichkeit. Das ist für ihn später auch ein Grund, warum er für die Kindertaufe argumentiert. Weil er sagt, da sind die Kinder so rein wie nie mehr in ihrem Leben. Und er sagt, auch wir selber sollten so werden wie die Kinder. Christus, da er den Menschen erziehen wollte, musste Mensch werden. Sollen wir die Kinder erziehen, so müssen wir auch Kinder mit ihnen werden. Das ist für einen Professor vielleicht eine besondere Herausforderung, wieder Kind zu werden, zumal wenn man das erst in hohem Alter tatsächlich erlebt. Aber der Professor Martin Luther, der konnte gar nicht anders, denn er hat im Trubel zu Hause in der Nähe seiner Familie gearbeitet. Homeoffice wird man das heute nennen. Das war damals allerdings kein Luxus, sondern es war ganz normal. Es gab keine Büros für Professoren der Universität. Er hat zu Hause gearbeitet, in der Nähe seiner Kinder und hat einmal darüber gesagt, dass die Nähe zu den Kindern ihn vor schwarzen Gedanken bewahrt. Jetzt kann man sagen, natürlich ist es heute ganz anders. Heute ist die Lebenswelt ganz anders geworden. Die Eltern sind den Tag über weg oder die Kinder sind auch außer Haus. Man muss ja auch nicht das eine gegen das andere ausspielen, denn damals war sicherlich vieles auch schwierig, wenn der Professor Luther da an seinem Schreibtisch saß und seine Ruhe wollte. Er war bestimmt nicht immer der pflegeleichteste Vater da im eigenen Haus. Aber ich finde es schon in Gedanken wert, welche Chancen es mit sich bringt, bis hin, dass man sich durch die Nähe zu den Kindern vor den schwarzen Gedanken bewahrt, vor dem, was einen schadet. Das ist doch für uns heute auch eine Perspektive, die man vielleicht mal wieder ein bisschen stärker machen könnte. Und das ist was Väter und Mütter und vor allem Großeltern ja auch erleben, dass ihnen Kinder und Enkel gut tun, dass sie ihnen eben nicht nur Sorgen machen und anstrengend sind, sondern dass sie ihnen gute Gedanken geben. Dass sie einem kindliche Gedanken vielleicht geben oder auch eine Frische geben. Dass es einen bewahrt vor dem schweren und dem schwarzen Gedanken, die einem Leben sonst so entgegenschlagen. Das mal wieder zu schätzen, fände ich durchaus einen Gedanken, den man von damals mitnehmen kann. Papa Martin Luther, der saß da nicht nur an seinem Schreibtisch, sondern er hat auch freilich fröhlich miterzogen. Er hat sich schon ganz früh in die Erziehung seiner Kinder mit eingemischt, ging dann so weit, dass er sogar einmal, als er unterwegs war, da war er gerade auf der Feste Coburg, und hat von dort aus einen Brief an seine Frau geschrieben, wie sie ihre Kinder abzustillen hat. Weiß nicht, welche Frau sich das heute per Brief noch sagen lassen würde, aber offensichtlich war es ihm wichtig, seiner Käthe das so mitzuteilen. Oder er hat einem anderen Briefpartner mal geschrieben, wie es gerade um die Verdauung seiner Kinder steht, oder dass der kleine Hans jetzt gelernt hat, eigenständig in die Ecke zu machen. Heute wird man das wahrscheinlich nicht in Briefe schreiben, heute machen Väter oder Mütter, posten das auf Twitter oder Instagram oder Facebook oder sowas. Zeigt einfach nur, dass er an der Erziehung seiner Kinder auf jeden Fall aktiv beteiligt war. Er hat auch immer Geschenke mitgebracht von den Reisen, auf denen er war. Er hat von unterwegs Briefe geschrieben. Und vor allem, er hat sich zu den Zukunftswünschen seiner Kinder geäußert. Vor allem zu denen seiner Söhne. Und das ist ein Punkt, da ist eines immer wieder vorgekommen. Er hat nämlich mal gesagt, ihr dürft alles werden, nur nicht Juristen. Warum? Weil natürlich seine eigene Geschichte da drin steckt. Er selber wollte nicht Jurist werden, aber er musste Jura studieren, zumindest das Studium beginnen, weil sein Vater das so wollte. Bis er dann sich entschieden hat, Mönch zu werden, und damit hat er seinen Vater brüskiert. Und jetzt droht Martin Luther seinem Sohn Hans, der genauso heißt wie sein Vater, dass er ihn an den Galgen hängen wolle, wenn dieser mit der Juristerei beginnt. So hat er es mal gesagt. Ich weiß nicht, ob Sie bei sich diese Momente auch kennen, wo Sie merken, da bin ich mehr geprägt von meinen Eltern, wie ich es eigentlich vielleicht will oder wie ich es denke. Bei mir gibt es es immer wieder, wenn ich so einen Satz sage und hinterher denke, Mensch, das hätte jetzt genauso mein Vater auch sagen können. Oder wenn ich eine Eigenheit an mir entdecke, wo ich merke, Mensch, da bin ich ja viel mehr wie meine Mutter, als ich das vielleicht möchte. Man ist geprägt und man erkommt der Prägung auch nicht. Aber wir können damit umgehen, wenn es anders läuft, als wir das wollen oder uns vorstellen. Die Erfahrung hat Martin Luther als Vater auch machen müssen, dass die Kinder eben tun, was sie wollen, denn sein Sohn Hans ist tatsächlich Jurist geworden. Dazu ein Zitat, das vielleicht ganz gut dazu passt. Ich weiß nicht, ob das die Lehre war, die er direkt daraus gezogen hat. Jedenfalls hat er es mal gesagt. Jugend ist wie ein Most. Der lässt sich nicht halten. Der muss vergären und überlaufen. Das kann man manchmal auch bei der heutigen Jugend vielleicht erleben, gell? Dass die Jugend wie ein Most ist. Was dadurch klar werden soll, ist, Erziehung war ein großes Thema für Martin Luther auch. Er hat es nicht einfach delegiert, er hat es nicht einfach abgegeben an seine Frau und schon gar nicht an die Schulen und an die Bildungseinrichtungen seiner Zeit, so wie es heute fast schon üblich geworden ist. Er hat sich in den Kreis seiner Kinder gesetzt, hat mit seiner Laute gespielt, hat Kinderlieder sogar extra für seine Kinder geschrieben und die singen wir heute noch im Gottesdienst. Vielleicht kennen Sie die Bilder von den Weihnachtsfesten, wo er sitzt mit seiner Laute. Ist vielleicht auch ein bisschen zu schön gemalt, kann sein, aber er war ganz sicher nicht der beste Vater, Martin Luther, das kann man sagen. Aber es war einer, der seinen Kindern den Glauben nahebringen wollte. Und deshalb hat er für sie Lieder geschrieben. Vom Himmel hoch, da komme ich her zum Beispiel. Ein Lied, das er für seine Kinder geschrieben hat. Und das war ihm in seiner Erziehung das Wichtigste und das Maßgebliche. Noch einmal O-Ton Martin Luther aus dieser Predigt. Was nun beide, Mann und Weib, tun sollen, wenn ihnen Gott Kinder gibt oder beschert, wie sie die in Gottesfurcht erziehen sollen. Denn so gebietet Gott in 5. Mose 6 und 11, wenn Gott den Eltern Kinder gibt, so sollen dieselbigen lehren, Gott zu lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und allem ihrem Vermögen. Und dass man ihnen soll Gottes Wort einschärfen, das bedeutet, es immer mit ihnen treiben und üben, dass es nicht verrostet und nicht verdunkelt, sondern stets in Gedächtnis und Wort als neu und hell bleibt. Und dann zitiert er Epheser 6, also genau die Stelle, die im Anschluss kommt an das von der Ehe vorher. Da geht es darum, dass auch die Erziehung eine göttliche Angelegenheit ist. Genau wie er vorher gesagt hat, die Ehe ist eine göttliche Angelegenheit, so ist auch die Erziehung eine göttliche Angelegenheit. Das sollten wir nicht auseinandernehmen, auch heute nicht. Es scheint heutzutage nicht mehr so einfach, selbst in christlichen Familien, dass man über den Glauben auch redet. Oder auch, wenn man, dass erzieherische Maßnahmen eine geistliche Dimension haben, ist auch in christlichen Familien gar nicht mehr so bewusst. Wenn man heute fragt, was die Ziele von Erziehung sind, dann werden ganz viele Familien sagen, ja, dass meine Kinder Selbstständigkeit lernen, dass sie vorbereitet werden auf das Leben mit den wirtschaftlichen Verhältnissen, dass sie früh lernen und wettbewerbsfähig sind, dass sie psychisch stabil sind. Alles gute Dinge. Aber das Erziehungsziel, dass sie Gott lieben von ganzem Herzen, das sollte man nicht im Mittelalter zurücklassen. Man kann es nicht machen, dass Kinder Gott lieben. Das hat auch Martin Luther nicht gekonnt, aber man kann es anstreben. Wenn ich heute zurückblicke auf meine Familie oder das, wie unsere Eltern uns erzogen haben, dann bin ich froh, dass sie das auch mit dabei gehabt haben, dass sie uns dazu erziehen wollten, dass wir Gott lieben. Mir würde das fehlen, glaube ich, wenn sie es nicht gemacht hätten. Liebe Gemeinde, jetzt haben wir so ein bisschen einen Einblick bekommen nochmal. Die letzten 20 Jahre seines Lebens ist Martin Luther auch Familienmensch. Er ist Theologe geblieben und er hat auch weiter gestritten und auch sehr deutlich gestritten. Aber er war auch Familienmensch. Und ich finde es spannend an dieser Biografie, dass man auch eine Veränderung sieht. Vom grübelnden und kämpfenden Mönchen, vom rebellischen Professor hin zum auch liebevollen Vater. Denn am Schluss waren auch seine Frauen, seine Kinder die, die sein theologisches Denken beeinflusst haben, die dafür gesorgt haben, dass das, was er theologisch gedacht hat, nicht ins Abstrakte abhebt. Die haben ihn geerdet und seinen Glauben im Alltag festgemacht. Und genau das wünsche ich uns auch. Dass unser Glaube im Alltag und in unseren Beziehungen, in unseren Begegnungen, in den Familien oder auch in denen hier im Ort, dass er dort seinen Anker hat. Dass wir die Verknüpfung zu Christus und seiner Gemeinde in unserem Leben finden, in den Partnerschaften und in den Familien, und dass wir sie dann auch entsprechend gestalten. Denn beides, Ehe, Erziehung und Familie, sind göttliche Angelegenheiten. Amen.